Sperent in te, omnes qui noverunt, nomen tuum Domine, quoniam
September 2020. Nachdem wir nun die Frage nach dem Antichristen von verschiedenen Seiten aus betrachtet, entsprechende Stellen aus der Heiligen Schrift herangezogen, sowie Literatur und auch den prophetischen Bereich mit einbezogen haben, stellt sich drängend die Frage, wie stark der antichristliche Geist in unserer Kirche wirkt und Einfluss ausübt. Aus meiner Sicht muss ich leider sagen, dass dieser Geist zunehmend der Kirche gegenwärtig ist und starken Einfluss ausübt. Schon lange wirkt er und stiftet Verwirrung in der Theologie, in der Moral, in der Liturgie, im apostolischen Auftrag der Kirche, in der Ökumene und im Dialog mit anderen Religionen und in vielen anderen Bereichen. Er arbeitet an der Verweltlichung der Kirche, schwächt ihre transzendente Ausrichtung, verwandelt das Evangelium in eine mehr innerweltliche Friedensbotschaft, das Salz wird schal. Diese kurze Bestandsaufnahme, die noch sehr viel mehr ausgeführt werden könnte und das Desaster genauer beschreibt, zeigt auf, dass die Kirche massiv unter dem Einfluss Luzifer steht, der als Engel des Lichts verkleidet und diese Veränderungen gar als ein fortschrittliches Christentum für die heutige Zeit darstellt. Bei dieser Bestandsaufnahme soll nicht übersehen werden, dass es auch hoffnungsvolle Zeichen gibt, aber diese sollten eigentlich selbstverständlich sein, während der Schatten, der immer stärker über der Kirche und der Welt liegt, etwas sehr Befremdendes hat. Das Tragische und besonders Beunruhigende für uns Katholiken ist, dass dieser andere Geist in der Hierarchie der Kirche stärker wirksam geworden ist und gegenwärtig in vielen Punkten die Richtung bestimmt. Wenn all das vorher Angesprochene auch in den vorangehenden Pontifikaten bereits gegenwärtig war, so gibt es doch einen entscheidenden Unterschied. Die Päpste hielten, so drücke ich es aus, den Ungeist noch in der Flasche. Papst Franziskus hingegen hat den Verschluss der Flasche geöffnet und der andere Geist kann nun immer offener wirken. Dieser andere Geist hat das eigentlich Undenkbare geschafft, die meisten Bischöfe, einschließlich des Amtsinhabers, offensichtlich so sehr einzuschläfern, dass am Sitz der Weltkirche mit dem Pachamama-Kult ein öffentlicher, idolatrischer Akt geschehen konnte, ohne dass ein wirklicher Aufschrei durch die Kirche ging. Jeder Gläubige und erst recht die Hierarchen müssten genau wissen, dass man mit einem solchen Akt nicht nur Gott beleidigt, wie es das Alte Testament unzählige Male bezeugt, sondern auch den Dämonen freien Raum zum Wirken gegeben wird, solange es ihnen dann Gott erlaubt. Exorzisten, die den Mut zur Wahrheit haben, würden dies umgehend bestätigen. Dass dies überhaupt möglich war, ist nur so zu erklären, dass bereits seit längerer Zeit Verblendungen wirksam sind. Dieser idolatrische Akt hat nun gezeigt, wie weit Luzifer bereit seinen Einfluss auf die derzeitige Kirchenleitung ausübt. Der gefallene Engel konnte es sich sogar leisten, einen solchen in gewisser Weise leichtsinnigen und verräterischen Akt zu erlauben und dies als Freundlichkeit gegenüber indigenen Gästen zu verkleiden oder mit dem Deckmantel einer gelungenen Inkulturation zuzudecken. Die Gretchenfrage, welche Richtung dieses Pontifikat nehmen wird, stellt es sich nicht nur für mich allerdings schon mit dem nachsynodalen apostolischen Schreiben Amoris Laetitia im 8. Kapitel mit der inzwischen berüchtigten Fußnote 351. Vier Kardinäle suchten das Gespräch mit dem Papst, um ihn auf Formulierungen aufmerksam zu machen, welche dem bisherigen Weg der Kirche zu widersprechen schienen, und baten um eine Klarstellung. Leider wurden sie nicht gehört, und so nahm das Verhängnis dieses Schreibens seinen Lauf. Heute wird die pastorale Öffnung für den Sakramentenempfang von Menschen, die in einer zweiten intimen Verbindung leben, ohne dass ihre Ehe als ungültig festgestellt wird, verbreitet. Eine Praxis des Kommunionempfangs entsteht, welche unter dem Mantel der Barmherzigkeit die objektive Wahrheit der Gebote des Herrn verletzt und somit die Rechte Gottes angreift. Wer sich genauer erkundigen will, es gibt genügend Literatur darüber. Ich selbst habe auch in meinem Blog darüber geschrieben. Wenn man auch theoretisch nichts geändert hat, so doch in der Praxis. Auf diesem Weg ist der Täuschung die Türe geöffnet und es können Sakrilegien geschehen, welche die Kirche zutiefst verwunden. Hier hätten schon die inneren Alarmglocken läuten müssen, denn diese Regelungen, welche dann von manchen Bischofskonferenzen und Bischöfen adaptiert wurden, stehen in einem klaren Widerspruch zum bisherigen Weg der Kirche und sind auf keinen Fall eine besondere Erleuchtung durch den Heiligen Geist und eine Weiterentwicklung der Enzyklika Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II. Die Erklärung von Abu Dhabi. Mit der irrigen Behauptung, dass Gott die Verschiedenheit der Religionen so gewollt hat, wie die Verschiedenheit der Rassen, wie die Verschiedenheit von Mann und Frau und so weiter, werden Religionen, welche erhebliche Irrtümer in sich tragen, auf dieselbe Stufe wie der katholische Glaube gestellt. Der Auftrag des Herrn erfährt ja eine Verkehrung, um einen illusorischen Frieden zu dienen. Wahrer Friede wird jedoch nur in Verbindung mit der Wahrheit möglich. Mit der Abu Dhabi-Erklärung ist die wahre Verkündigung des Evangeliums eingeschränkt worden, denn nun gibt es, würde man sich diese Erklärung zu eigen machen, keinen Grund mehr, Jesus als den einzigen Erlöser zu verkünden. Somit wird ein Taumelbecher gereicht. Die Täuschung, welche auch hier das Recht Gottes verletzt, das seinen Sohn zur Erlösung der Menschen sandte, ist offensichtlich. Wer kann nun hinter einem solchen Vorgang stehen? Kann Gott den Islam zum Beispiel genauso wollen wie den Glauben an seinen Sohn? Der Islam, der behauptet, Jesus sei gar nicht am Kreuz gestorben? Ist hier die gläubige Vernunft schon genauso verdunkelt wie der Glaubenssinn? Man kann sich nun fragen, warum ich dieses alles ausführe. Die gläubige Frau, nennen wir sie einfach Tia Lupita, das heißt Tante Lupita, welche regelmäßig den Rosenkranz betet, die heilige Messe besucht und ein frommes Leben führt, muss das doch alles gar nicht wissen. Sind das nicht einfach nur theologische Fragen, welche sie gar nicht berühren und auf ihr Leben Einfluss nehmen muss? Verunsichere ich diese Katholiken nicht in ihrem Vertrauen zu dem Papst und den Bischöfen? Ist das alles nicht primär wichtig für jene, die sich mit diesen Fragen besonders beschäftigen? So habe ich auch lange Zeit gedacht und bin deshalb zurückhaltend mit diesen Fragen in den täglichen Betrachtungen gewesen. Doch mit der Pandemie hat sich etwas geändert. Es kommen jetzt Dinge, die auch die einfachen Gläubigen betreffen. Diese waren zum Beispiel gewohnt, seit Jahrzehnten immer die Mundkommunion zu empfangen. Jetzt bekommen sie gesagt, dass sie wegen der Corona-Krise die Heilige Kommunion nur in der Hand empfangen dürfen. Wenn nun diese einfachen Gläubigen sich befremdet fühlen, es ihnen sehr unangenehm ist und sie vielleicht sogar einen Einwand wagen, dann werden sie unter Umständen auf den Gehorsam hingewiesen, als rebellisch betrachtet oder als selbstgerecht angesehen und ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht. Sie wissen jedoch nicht, dass nicht etwa sie im Unrecht sind, sondern jene Bischöfe und Priester, welche sich selbst über gültiges Kirchenrecht hinwegsetzen, das durch die Corona-Krise nicht aufgehoben wurde. Dieses besagt, dass der Gläubige entscheiden kann, wie er die Kommunion empfängt. Es können auch andere Fragen auf Tia Lupia zukommen. Zum Beispiel, wenn ein Zwang entstehen würde, sich impfen zu lassen im Zusammenhang mit der Corona-Krise und sie erfährt, dass im Impfstoff Zellgewebe von Embryonen verarbeitet wurden. Mit Grausen wendet sie sich ab, hört dann aber zum Beispiel durch die englischen Bischöfe, dass man sich trotzdem impfen lassen kann. Andere Bischöfe sagen, dass dies auf keinen Fall geht. Wem soll nun Tante Lupia glauben? Auch sie muss wissen, dass eine andere Kraft in der Kirche wirkt und diese bis in die Hierarchie vorgedrungen ist. Sie kann, Gott sei es geklagt, nicht einfach mehr bedingungslos vertrauen. Auch sie muss prüfen und den Herrn um Weisung bitten, denn die Kirche spricht nicht mehr mit einer klaren Stimme. Den Weisungen zum Beispiel, sich einfach weltlichen Autoritäten unterzuordnen, die selbst gegen Gottes Gebote handeln und eine Kultur des Todes verbreiten, kann man nicht folgen, auch wenn sie vom Heiligen Stuhl kommen. Das ist traurig, aber so ist es. Falsche Wegweisungen können die Gläubigen in die Arme eines Antichristen führen, weil die bestellten Hirten ihn nicht erkennen und die Gläubigen nicht warnen. Besser, liebe Tante Lupita, wir schauen der Realität ins Auge, als sich in die Verblendung hineinziehen zu lassen. Das Vertrauen hingegen können wir ungeteilt in Gott setzen, der die Seinen immer zu führen weiß, auch wenn die bestellten Hirten ihre Wachsamkeit eingebüßt haben und selbst aus dem Taumelbecher trinken. Da gilt es für sie zu beten, aber nicht einfach ungeprüft ihren Weisungen zu folgen. Das tut mir leid, Tia Lupita, aber das musst du wissen, damit du nicht in die Irre geführt wirst. Ich sehe mich verpflichtet, dir das zu sagen, sonst könnte mich eines Tages der Herr fragen, warum ich dich und andere Gläubige nicht gewarnt habe. Ich werde dir noch sagen, wem du vertrauen kannst. Es sind noch einige Hirten aus der Hierarchie da, welche die Augen nicht verschlossen halten. Auf sie kann man hören. Gott sei gedankt für jeden von ihnen.
Das Offertorium, das wir heute hören, besagt: Darum vertrauen dir, die deinen Namen kennen, denn du, Herr, hast keinen, der dich sucht, je verlassen. Singt dem Herrn, der thront auf dem Zion, denn er hat den Notschrei der Elenden nicht vergessen.
Sperent in te, omnes qui oblitus oratio.